Nächste Haltestelle.
Busfunk.
Da haben wir gesagt, was ist denn das für eine Verteidigungsministerin da? Die steht vor ihren Soldaten und stackst da in Stöckelschuhen rum. Wie unpassend.
Und dann habe ich mir halt, wie alle anderen auch, das Messer an der Hose abgestrichen.
Eine Macherin, Projektingenieurin, Traumberuf.
Und das ist diese Sicherheit im Leben, die ist unheimlich wichtig.
Unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, aber wahr. Es ist heute schon die 30. Folge des Busfunks. Also schon wieder sowas wie ein kleines Jubiläum. Herzlich willkommen dazu. Ich kann nur allen empfehlen, die zum ersten Mal reinhören, hört euch die 29 Folgen davor auch an. Ihr werdet tolle Menschen kennenlernen aus der VAG. Menschen mit Visionen, Menschen mit spannenden Berufen. Ihr werdet Einblicke in die Stadt Nürnberg bekommen, die ihr so noch nie gesehen habt. Wir haben über so viele tolle Sachen schon gesprochen. Es ist wirklich hörenswert, sich die ganze Liste anzuhören an Folgen dieser Busfunkreihe. Und heute habe ich einen besonderen Gast. Das ist die März-Ausgabe. Und am 8. März ist der Internationale Frauentag. Und völlig überraschend ist mein Gast dieses Mal eine Frau. Und zwar Petra Reismann, Projektingenieurin bei der VAG. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich möchte gleich mal vorwegschicken, das hier wird kein Talk werden zum Thema, brauchen wir eine Frauenquote und wie ist es um die Rolle der Frau bestellt. Das haben so viele Leute vor mir schon diskutiert, die sich wesentlich besser auskennen und deshalb möchte ich mich da weitestgehend zurückhalten. Ich möchte mit dir, liebe Petra, wir haben uns auf ein Du geeinigt, darüber reden, welche Rolle du bei der VAG als Frau in einem Bereich hast, in dem fast nur Männer sind, wie es dazu gekommen ist, dich da durchzusetzen, ob du dich überhaupt durchsetzen musst. So viele Leute sind unzufrieden mit ihrem Beruf oder nicht so und mal mehr zufrieden und mal weniger zufrieden, das kennen wir alle. Aber du und ich, wir zwei, haben unseren Traumjob. Ich bin Busfahrer und Moderator und du bist Projektingenieurin.
Stimmt.
Das heißt, du bist deutlich schlauer als ich. Wie kam es dazu und was ist dein Traumjob?
Also wie kam es dazu? Gut, ich habe halt damals Bauingenieurwesen studiert und als Bauingenieur ist man ja per se in ganz, ganz vielen Bereichen kann man arbeiten. Und ich habe dann angefangen bei der Stadt Erlangen in der Verkehrsplanung. Das war dann so dieses softere Bauingenieurwesen, sage ich jetzt mal. Mhm. Nicht so draußen auf der Baustelle, wie man sich's vorstellt, sondern eher so im Büro mal ein Konzept machen, mal irgendwie eine Planung machen, mal irgendwie in den Stadtrat gehen, das vorstellen. Es war schön und es hat Spaß gemacht, aber es hat halt alles sehr lang gedauert, bis dann auch die Papiere, auf denen dann die Striche waren, irgendwie zur Realität kamen. Es hat sehr lang gedauert. Dann habe ich zur VAG gewechselt, da ging es dann schon ein bisschen schneller in der Planungsabteilung, weil da die Dinge einfach konkreter waren. Mit Buskonzepten, jetzt gerade zum Beispiel Buskonzept Nürnberg Nord, wurde ja dann damals gemacht, als die Straßenbahn verlängert wurde zum Wegfeld. Da habe ich mit Kollegen dann das Busnetz eben dann, sage ich mal, konzipiert und dann auch anderthalb Jahre später umgesetzt. Und das war schön. Das war wirklich, da hat man gesehen, was man in diesen anderthalb Jahren gemacht hat. Aber das ist halt nicht immer so. Und dann war die Stelle beim Fahrweg ausgeschrieben. Und dann dachte ich mir, ach, die beim Fahrweg, die machen ja nur das, die planen ja nur das, was dann auch in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr später maximal umgesetzt wird. Und das ist einfach ein total schönes Gefühl. Du machst eine Ausschreibung, du machst eine Planung, du kriegst deine Firma, gehst raus auf die Baustelle, löst Probleme, findest Lösungen für Dinge und dann ist es irgendwann fertig und dann fährt wieder die Straßenbahn. Und das ist einfach... Ja, das ist jetzt ein bisschen einfach beschrieben.
Nein,
und
das ist toll. So versteht es wenigstens jeder. Weil ich habe ja gedacht, Fahrweg, das bin ja ich. Aber ich komme ja erst, wenn der Fahrweg schon da ist. Also mit meinem Bus. Genau. Du sorgst dafür, dass die Straßenbahn fahren kann.
So. Genau, hm? Genau. Und das ist halt, ja, das ist das, was einfach spannend ist in diesem Job. Man ist im Büro und plant. Und auf der anderen Seite geht man auch raus auf die Baustelle. Und das ist deswegen, macht es zu meinem Traumjob, weil ich beides habe. Ich kann draußen sein, ich kann wirklich mit den Leuten draußen die Dinge halt ausmachen, Anrufe. Das ist einfach, jeder Tag ist anders, wenn eine Baustelle läuft. Und das ist das, was natürlich auch die Herausforderung ist, weil man weiß auch nie, was kommt.
Ich stelle mir gerade vor, wenn du siehst bestimmt schick aus mit deinem gelben Bauhelm, den du dann aufsetzt, wenn du auf die Baustelle gehst. Und dann sind da aber schon, das muss man fairerweise sagen, überwiegend Männer.
Eigentlich nur Männer.
Nur Männer.
Nur Männer.
Jetzt kommt eine wahnsinnig gute, intelligente Frage.
Ich bin gespannt.
Wie sehr Frau darfst du in solchen Momenten sein und wie oft musst du männlicher tun, als du bist, um anzukommen? Das ist die Schreibe, die muss ich.
Die Frage ist total großartig.
Ist die gut, oder?
Die ist gut. Also, es ist jetzt immer die Frage, was heißt eine Frau sein? Wo ich Erfahrung habe, was ich als Frau ganz gut mache, glaube ich, ist einfach so dieses Gespür zu haben, was ist denn überhaupt passiert? Also, dass man einfach auch versucht, so ein bisschen die Hintergründe auch rauszufinden, warum jetzt irgendwas passiert ist, um dann direkt auch an der Lösung zu arbeiten.
Ich sag dir ein Beispiel, was ich genau damit meine.
Ja, sag mir mal ein Beispiel.
Hier die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wurde ja wahnsinnig kritisiert dafür, dass sie an irgendeinem Einsatzgebiet war oder in irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, wo genau sie war, und dann kam sie in Stöckelschuhen an. Mhm. Dann hat man gesagt, was ist denn das für eine Verteidigungsministerin da? Die steht vor ihren Soldaten und stackst da in Stöckelschuhen rum. Wie unpassend. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, als Projektingenieurin auf die Baustelle kommst und hättest das kurze Schwarze an und würdest da hintippeln und würdest dreimal stolpern auf dem Weg zur Baustelle, würde man wahrscheinlich sagen, was will denn die hier?
Genau.
Was das meine ich. Dann kannst genau. du... nicht die Frau sein, ich weiß ja nicht, was du sonst für ein Frauentyp bist, so gut kennen wir uns noch nicht, aber da kannst du könntest jetzt nicht sehr fraulich da auftreten.
Das stimmt. Ich habe genauso wie alle anderen Sicherheitsschuhe an, ich habe eine Arbeitshose an, ich habe meine Warnweste an, ich habe meine Haare zusammengebunden, als die noch länger waren. Helm haben wir jetzt tatsächlich nicht auf der Baustelle, also das ist jetzt keine Vorgabe gewesen.
Schade.
Nee, aber ich habe schon immer auch da versucht, nicht, sage ich jetzt mal, nicht aufzufallen. Ist jetzt vielleicht, weiß nicht, ob man das so beschreiben kann, das hört sich jetzt ein bisschen negativ an. Aber ich wollte eigentlich immer dazugehören. Ich habe auch ein Beispiel, ich habe ja dann auch Praktikum machen müssen, also während des Studiums. Mhm. Und da war ich dann halt, haben Brotzeitpause gemacht und alle saßen dann halt rum, haben mit ihrem Messer halt irgendwie ihr Brötchen irgendwie aufgeschnitten, die Leberwurst da irgendwie drauf und so. Und dann habe ich mir halt, wie alle anderen auch, das Messer an der Hose abgestrichen. Und dann schauen die mich an. Warum machst du das? Sag ich nicht. Das macht ihr doch auch alle. Ja. Und das war für mich völlig normal, dass ich das halt auch mache. Ich habe mich auch nie so wichtig genommen. Jetzt auch gerade auf der Baustelle. Und einfach die Dinge macht, die gemacht werden müssen. Mhm. Dann habe ich eigentlich noch nie Schwierigkeiten gehabt.
Das fällt so ein bisschen in diese, das hat eigentlich weniger mit der Frau-Mann-Thematik zu tun, sondern mehr mit der Anpassung an sein Arbeitsumfeld.
Genau.
Und mir geht's nämlich genauso. Wenn ich natürlich in den Aufenthaltsraum, wo die ganzen Busfahrerinnen und Busfahrer drin hocken, in Langwassermitte, wenn ich da natürlich reinkomme, mach zwei blöde Radiosprüche, hab irgendwie einen Anzug an, weil am Abend vorher noch irgendein Neujahrsempfang war, würde da reingehen und sagen, hallo Kollegen, dann würden die mich anschauen wie ein Auto. Mhm. Also gehe ich da rein und pass mich halt an.
Genau.
Ja, und bin ein Kollege auf Augenhöhe.
Genau.
So. Ja. Und das nehme ich an, ist das, was du meinst.
Und das hat auch die Kollegen auch auf der Baustelle, der Polier zum Beispiel, der hat mich von Anfang an auch akzeptiert, auch im Praktikum. Und er hat auch gesagt, dein Vorgänger war Mann. Und der war so daneben, der hat direkt gemeint, er muss jetzt hier irgendwie die Welt verändern. Und den haben sie auflaufen lassen, der hatte keine Chance. Und das war aber jetzt ein Mann. Mhm. Und ich kam dann als Frau und ich habe dann halt mich versucht, ein bisschen anzupassen. Habe dann geguckt, wie der Hase läuft. Erstmal nicht direkt die Welt verbessern wollen, sondern einfach so Stück für Stück die Dinge angepasst. Oder auch, natürlich muss man als Ingenieurin irgendwann den Ton angeben. Das ist ganz klar, das ist einfach der Job, also dass man da halt einfach die Entscheidungen trifft. Aber trotzdem muss ich schauen, wie das Gefüge ist auf der Baustelle.
Und wie gehst du mit kleingeistigen Männern um, die dich nicht akzeptieren, weil sie sagen, ach nee, das ist eine Frau, die hat mir gar nichts zu sagen?
Das hatte ich tatsächlich noch nicht.
Gibt's nimmer?
Gibt's vielleicht schon noch, aber hatte ich jetzt tatsächlich in meinen 15 Jahren noch nicht erlebt.
Wie war das am Anfang? Hattest du Respekt davor zu sagen, oh, ich dringe da in eine Männerdomäne vor? War das gerade das Reizvolle zu sagen, ich möchte beweisen, dass ich das kann? Oder hat es gar keine Rolle gespielt? War es einfach der Job?
Es hat tatsächlich keine Rolle gespielt. Also das muss ich jetzt so sagen. Ich meine, als ich dann gesagt habe, ich studiere Bauingenieurwesen, kam die Aussage von einigen, ja, du studierst ja nur Bauingenieurwesen, weil du auf Männerfang bist. Und in dem Moment war mir das überhaupt nicht klar. Also ich habe einfach...
Männerfang?
Ja, naja, klar. Bei den Bauingenieuren sind natürlich mehr Männer unterwegs. Und wenn man Architektur studiert hätte oder Grundschullehramt, dann hätte man natürlich einfach die Frauen um sich gehabt. Da ist man natürlich als Mann, wenn man... Also das war halt damals so diese Aussage dazu. Und ich wollte aber einfach den Job machen. Mir hat einfach dieses Mathematische, hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich hatte Mathe-Chemie-Leistungskurs am Gymnasium. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, ach, Architektur ist mir zu künstlerisch. Das war so die Alternative. Aha. Und dann dachte ich mir, ach nee, mache ich Bauingenieurwesen. Das hat mir eine Freundin damals empfohlen. Da ist eher Mathematik, Chemie, Physik. Das sind eher so die Fachthemen, die da abgefragt werden. Da dachte ich mir, oh, wunderbar, das mache ich. Und dann hat man halt das studiert. Hatte ja dann eh schon mit ganz vielen Männern immer nur zu tun. Und dann hat man einfach den Job dann gemacht. Und in Erlangen in der Verkehrsplanung, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wo ich zuerst war, da war tatsächlich fast 50-50. Da waren viele Kulturgeografen, Stadtplaner, die halt, also wo Frauen dann waren. Da war dann echt so, da war ich eine der wenigen Bauingenieure. Und in der Planungsabteilung beim Herrn Borchers ist ja auch fast, also nicht ganz 50-50, aber
sind Herr ja auch. Borchers war der Gast in der letzten Folge. Auch ein sehr spannendes, tolles Gespräch. Folge 29. Ich will nur noch mal erwähnen, dass wir heute schon die 30. Folge haben. Das war auch wirklich, hat auch großen Spaß gemacht. 12% der Gesamtbelegschaft bei der VAG sind Frauen. Nur 12%. Wir können die Quote steigern und es ist auch ein Bestreben im Unternehmen, diese Quote zu steigern. Jetzt haben wir eine sehr erfolgreiche, sehr selbstbewusste Frau da und vielleicht hören diesen Podcast junge Menschen, junge Frauen, junge Mädchen, die sagen, ja, vielleicht sollte ich mir auch was trauen. Motivier die mal, sag denen mal, hier, greif an.
Ja, das kann ich echt auch allen nur empfehlen. Wenn euch die Themen an sich Spaß machen, dann habt da keine Angst. Die Männer, die sind alle nur...
Männer.
Männer. Nein, manchmal wird auch einfach nur laut gebellt oder einfach nur laut gepoltert. Aber in Wirklichkeit, wenn man nachfragt, wenn man versucht, so ein bisschen hinter die Kulissen oder hinter die Fassade der Männer zu schauen, dann lernt man unheimlich viele tolle Kollegen kennen.
Und trotzdem gibt's lustige Situationen. Erzähl mal die Geschichte mit dem Dixi-Klo.
Ja, die Geschichte Dixi-Klo, das war auch Praktikum. Baustelle in Erlangen am Hugenottenplatz. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand kennt oder es würden wahrscheinlich einige kennen. War so ein Umbau von so einem Kaufhaus. Und man musste damals, wenn man eine Frau als Praktikantin hat, eine eigene Toilette für diese Frau zur Verfügung stellen. Und die Männer sind halt auf so eine alte Toilette gegangen, die halt noch im Betrieb war, in diesem Gebäude. Und da war aber keine weibliche Toilette mehr. Und dann haben die mir eine Dixi-Toilette mitten auf die Baustelle gestellt. Also so mittendrin. Und das heißt, jeder hat immer mitgekriegt, wenn ich da auf die Toilette gegangen bin. Und das ist natürlich, wie jeder weiß, ziemlich unangenehm, wenn man dann da drauf sitzt und außenrum sind dann diese Geräusche. Die haben es lieb gemeint, aber ich habe dann tatsächlich immer gewartet, bis dann irgendwie Mittagspause war oder alle irgendwie einen Kaffee sich geholt haben, um dann auf Toilette zu gehen.
Auf der anderen Seite hattest du deine eigene Toilette auf
das
der
stimmt.
Baustelle. Beneidenswert.
Beneidenswert, das ist richtig. Und es hat auch keiner irgendwie daneben gepinkelt oder sonst irgendwas. Die war immer sauber. Aber es war halt einfach, der Platz war halt einfach total unangenehm.
Wir schweifen ein bisschen ab. Also du hast gesagt, dass du demnächst ein Projekt hast. Du arbeitest dich von Projekt zu Projekt. Nimm uns mal ein bisschen mit, so mehr noch in die Planung, wenn dieses Projekt ansteht. Was ist dann dein Auftrag?
Gut, mein Projekt steht an. Ich kriege dann die Information von meinem Chef oder von meinen Kollegen. Da ist Gleis, das ist, was weiß ich, 40, 50 Jahre alt und das muss saniert werden. Das ist der Projektauftrag, sage ich jetzt mal. Dann entscheidet man auch gemeinsam, wann es dann irgendwie Sinn macht. Mhm. Dann die Kollegen legen den Umfang fest, wie viel Meter Gleis man austauschen muss. Und dann muss ich im Endeffekt loslegen, mir die Örtlichkeit draußen vor Ort mir anschauen, wo das genau ist, mit der Verkehrsaufsicht sprechen, mit dem Verkehrssicherer sprechen, Pläne machen, wie kann man den Autoverkehr umleiten, den Radfahrverkehr, wie kann man die Fußgänger an der Baustelle vorbeileiten, braucht man eine mobile Lichtsignalanlage, sagen die Planer, eine Ampel in umgangssprachlich, um vielleicht irgendwie die Fußgänger noch sicher von rechts nach links zu bringen. Das sind diese ganzen Abstimmungen. Es ist vielleicht noch ein Schacht irgendwo im Gleisbereich, der von dem Entwässerungsbetrieb ausgetauscht werden muss. Dann nehme ich da Kontakt auf, frage, pass auf, habt ihr da, wir sanieren da Gleise, wollt ihr vielleicht euren Schacht mit sanieren? Dann kommt oft die Energie, die will dann irgendwie noch eine Wasserleitung mit verlegen, haben wir jetzt auch ganz konkret im nächsten Projekt mit drin. Dann kommt Sir, die dann irgendwie einen Radweg noch irgendwie anlegen wollen, ist jetzt auch konkret im nächsten Projekt mit drin. Und das sind diese ganzen Themen, die dann auf mich einprasseln und ich muss dann im Endeffekt versuchen, das alles zu sortieren, alles zu in den Zeitplan zu bringen.
Und musst du auch ablehnen? Musst du auch sagen, nee, Radweg machen wir nicht, weil?
Oder? Na gut, Radweg ist ja Sir zuständig, also die Stadt Nürnberg. Wenn die einen Radweg machen wollen an der Stelle, dann können die das schon mitmachen. Die nutzen halt immer, und das ist halt das, wo wir auch versuchen hinzukommen, wenn wir einen Schienenersatzverkehr haben, also das heißt, wenn eine Straßenbahn irgendwo nicht fährt, ist es für die ganzen Teilnehmer, die ich jetzt aufgezählt habe, oder die ganzen Dienststellen, immer eine gute Möglichkeit, irgendwo was zu arbeiten, ohne dass die Straßenbahn fährt. Mhm. Und deswegen versuchen die dann eben mitzumachen. Und manchmal muss dann auch ein Schienenersatzverkehr halt einfach mal ein, zwei Wochen länger noch gemacht werden, obwohl wir vielleicht schon fertig wären mit dem Gleis, aber vielleicht irgendwie Sir noch nicht fertig ist. Mhm. Aber bevor die dann irgendwie ein halbes Jahr später einen neuen Schienenersatzverkehr haben wollen, versucht man das halt eben zusammenzupacken.
Verstehe ich. Gibt es auch Projekte, die schnell gehen? Also hast du auch so Kurzzeitprojekte, wo man sagt, heute Nacht müssen wir da zwei Stück Gleis austauschen, weil sonst rattert die Straßenbahn da immer drüber?
Also das gab es tatsächlich auch schon. Das hat jetzt ein Kollege gemacht. wenn das Stücke sind, die auf der Ein- und Ausrückroute liegen. Mhm. Also wir haben ja die Heinrich-Alfe-Straße, wo wir im Straßenbahndepot ein- und ausrücken. Und da gibt es eine Strecke über die Frankenstraße-Gugelstraße. Da müssen alle Straßenbahnen raus und wieder rein. Und wenn natürlich diese Strecke länger gesperrt ist, bedeutet das, dass die ganzen Straßenbahnen über Nacht im Netz irgendwo abgestellt werden müssen. Hat man auch schon mal gemacht, aber es ist immer nicht schön.
Aha.
Und da haben wir dann vor anderthalb Jahren wirklich innerhalb von 5 Tagen Gleis raus, Oberbau, Gleis wieder rein, betoniert, fertig. Also das geht dann auch schon mal innerhalb von 5 Tagen.
Okay.
Das ist dann halt, wenn es halt so an so kritischen Stellen liegt. Aber
die Gugelstraße ist auch in meinem Gedächtnis verankert als kritische Stelle, weil da hat mein Cousin immer wilde Abenteuer. Der hatte einen VW Käfer, der ist deutlich, der ist halt älter als ich, der hatte schon einen Führerschein, ich war noch klein. Und der hat gedacht, der macht mir eine Riesenfreude. Wir sind immer in die Gugelstraße im Winter, wenn es glatt war. Und dann hat der immer so ein Bremsmanöver gemacht, dass sich der kleine VW Käfer einmal um die ganze Achse dreht.
Warum speziell in der Gugelstraße?
Weil es da besonders glatt war, weil da ist Kopfsteinpflaster oder irgendwas und die Schienen und irgendwie. Und das war immer so dieses Eck oder da ist kein Verkehr. Und er hat gesagt, wir fahren in die Gugelstraße, dann mache ich wieder das Dings. Und ich habe mir jetzt mal in die Hosen geschissen. Ich wollte das gar nicht, aber ich war auch zu feige zu sagen, lass das. Also habe ich gesagt, ja, okay. Und dann hat er da seinen Wups um die eigene Achse und das war furchtbar. So. Aber nur, weil du Gugelstraße gesagt hast. Ist das ein Job, wo du sagen würdest, damit kann man anfangen? Also kann man als Quereinsteiger sagen, ich möchte auch so in so eine Projektplanung einbezogen werden?
Also was jetzt den Gleisbau betrifft, kann man auf jeden Fall quer einsteigen, weil man kann Gleisbau jetzt nicht irgendwie studieren. Da habe ich alles, was ich jetzt weiß, habe ich in den letzten 3 Jahren einfach gelernt von den Kollegen. Dieses Projektleitung oder dieses Wissen, wen man dann anruft oder diese Organisation, da braucht man schon ein bisschen Berufserfahrung, sage ich jetzt. Mhm. Gar nicht unbedingt, wie gesagt, im Gleisbau, sondern eher so dieses, wie gehe ich mit Menschen um? Das kommt halt einfach erst mit der Zeit. Dieses Organisieren, dieses nichts aus dem Augen verlieren, das sind so Themen, die man, denke ich, auch erst mit der Zeit einfach auch lernt.
Und kann man da bei dir andocken? Also in deinem Bereich, bei der VAG, kann man sagen, ich möchte das lernen oder wo muss ich mich dann aufstellen?
Also gut, wir haben jetzt einen Kollegen, der ist seit 1,5 Jahren da, der kam direkt frisch vom Studium, der lernt das jetzt auch alles.
Kannst du dich an eine besonders brenzlige Situation erinnern? Also kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du sagst, wow, da war wirklich Alarm auf allen Ebenen?
Nee, tatsächlich hatte ich die jetzt noch nicht, die Situation. Also das kriegt man halt, ich hoffe auch, dass ich diese Situation nicht habe oder auch so einen Bombenfund oder sowas. Das werden wir jetzt wahrscheinlich haben, weil wir jetzt die Brunegger Straße, die Straßenbahn verlängern wollen, ja, in die Bauernfeindstraße rüber, durch die Uni, hast ja vielleicht schon mitgekriegt. Und dieses Areal, das ist ja, da gab es ja immer schon Bombenfunde. Und das wird garantiert so sein, dass wir da die eine oder andere Bombe finden. Und dann wird es natürlich Alarm.
Also, aber da wohnen ja noch keine Menschen, weil es doch der neue Stadtteil, nee,
genau,
der entsteht.
Ja, genau. Aber da gab es jetzt auch immer wieder Bombenfunde und da muss man ja auch entsprechende Radien auch irgendwie dann räumen, ja, ja, und so. Ja, ja, ja. Aber unabhängig davon hast du ja einen Baggerfahrer, der irgendwie dann auch in Gefahr ist oder deine Arbeiter. Also klar.
Und auf welches Projekt bist du besonders stolz, damit wir, wenn wir irgendwie in Nürnberg unterwegs sind und wissen, ah, da schau, das hat die Frau aus dem Podcast gemacht, das weiß ich.
Also ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren, glaube 5 oder 6 Stellen im Stadtgebiet saniert. Eine Stelle, wo es auch ganz deutlich ist, wo man es auch sieht, ist in der Hainstraße. Da war vorher so ein Schottergleis, da ist jetzt ein wunderschönes Rasengleis. Da fahren wir nicht im Linienbetrieb, aber das ist halt so diese Umfahrungsstelle. Das ist schön geworden, finde ich. Und die anderen Stellen waren halt jetzt nur Sanierungen im Bestand. Das heißt, alte Fahrbahn raus mit Asphalt, neues Gleis rein, Asphalt wieder drauf. Und da fällt es natürlich jetzt nicht so auf, dass da irgendwas schön gemacht wird. Die Bahnhofstraße, das Gleis.
Doch, das sieht man doch, oder? Wenn so ein altes Gleis ausgetauscht ist, und dann sieht man das nicht als Laie?
Nicht unbedingt.
Nicht so? Ach, schade.
Ja, weil das Gleis,
dann glänzt das Stück neu. Das
glänzt nur ganz kurz neu. Ja, und das Gleis ist ja im Normalfall eben bündig mit der Straßenoberkante.
Ja.
Und da muss man schon wirklich reinschauen ins Gleis, dass man da was sieht. Aber wie gesagt, die Bahnhofstraße, das Schottergleis, was stadteinwärts geht, das wird jetzt auch ein Rasengleis werden, da wird man es auch sehen. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Ziel. Nürnberg soll auch grüner werden.
Mhm.
Also wenn wir irgendwie Schottergleise ausbauen, dann versuchen wir einfach Rasengleise auch zu bauen.
Am 11. April geht eine Baustelle los, hast du vorhin im Vorgespräch gesagt. Welche ist es?
Das ist die Gleissanierung zwischen dem Steilenbühler Tunnel und der Haltestelle Landgrabenstraße. Da ist das Gleis auch schon in die Jahre gekommen, deutlich. Genau, und da beginnt jetzt am 11. April die Baustelle. Da haben wir 7,5 Wochen keinen Straßenbahnbetrieb. Das heißt, die Straßenbahn, die vom Norden kommt, Linie 4 und 6, die drehen am Plärrer. Und zwischen Plärrer und Christuskirche kann ich nur mit dem Bus fahren.
Das ist so das Einzige, ne? Als Fahrgast bist du eigentlich pain in the ass, weil immer da, wo du kommst, läuft es nicht wie gewohnt. Vielleicht in der Zukunft dann umso toller, weil du neue Strecken erschließt und so weiter. Aber wenn was neu gemacht werden muss, ne, dann ist erstmal für die Leute, die da regelmäßig fahren, Schienenersatzverkehr braucht kein Mensch, aber muss man durch.
Ne? Muss man durch, genau. Und wir versuchen das wirklich so knapp wie möglich auch zu halten. Eben, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, die Synergien zu nutzen, wenn jetzt eben der Entwässerungsbetrieb was machen will oder wenn Server was machen will, dass man wirklich zusammenarbeitet, um die Zeit so gering wie möglich zu halten.
Ja.
Also das ist schon so ein bisschen das Ziel. Und ja, wir wissen eigentlich, das ist jetzt die Zahl aus der Planung, dass jedes Mal, wenn der Schienenersatzverkehr ist, ein Viertel der Fahrgäste erstmal wegbricht. Die suchen sich dann andere Wege, weil sie halt ihre Straßenbahn nicht mehr haben. Die fahren vielleicht gut, wenn sie Fahrrad fahren, tun sie uns jetzt nicht so weh. Aber die steigen dann aufs private Auto um.
Was und ja dann noch blöder ist, weil
vielleicht,
noch
oder dann können sie halt außen rum fahren oder wie auch immer. Mhm. Und bis die dann wieder zurückkommen, das dauert unheimlich lang. Und deswegen ist schon der Gedanke, den Schienenersatzverkehr so kurz wie möglich zu machen, auch dann vielleicht mit dem Wissen, dass man den Autofahrer halt mehr gängelt. Mhm. Aber da sind wir tatsächlich gerade in den Diskussionen, wie man es macht. Weil wir hatten ganz konkret letztes Jahr in der Südstadt eine Baustelle, Haasdörfer Platz. Da haben wir 6 Wochen Schienenersatzverkehr gehabt für eine Auswechslung von 45 Meter Doppelgleis. Also 45 Meter Gleis, also 90 Meter Schiene, ist überhaupt nicht viel. Und dafür ist 6 Wochen lang keine Straßenbahn gefahren, weil ich musste auf 2 Bauabschnitte bauen. Ich konnte erst den nördlichen Bauabschnitt bauen, dann ist der Verkehr im Süden vorbeigefahren, also der Autoverkehr. Und dann habe ich nach 3 Wochen den Abschnitt umgestellt, dann ist der Verkehr im Norden gefahren und ich konnte im Süden bauen. Wenn ich dieses Baufeld in einem ausbaggern kann, dann kann sich jeder vorstellen, dass es einfach doppelt so schnell geht.
Ich könnte ja ewig zuhören, wie du über diese Bauabschnitte sprichst. Da hätten wir den Südverkehr und den Nordverkehr, da hätten wir es auf einmal ausgebaggert. Eine Macherin, Projektingenieurin, Traumberuf. Wie bist du denn? Jeder muss hier immer ein bisschen was auch von sich privat erzählen. Das ist mir wichtig, weil ich möchte nicht nur die Mitarbeiter vorstellen, sondern auch die Menschen der VAG. Was machst du denn, wenn du Freizeit hast? Also was begeistert dich denn, wenn du gar nicht an die Arbeit denkst?
Ja, wenn ich gar nicht an die Arbeit denke, da ist gar nicht so viel Zeit tatsächlich, weil ich arbeite ja Vollzeit. Und ich habe vor einem Jahr habe ich angefangen, beim TSV Altenberg Leichtathletiktraining zu geben für Kinder, also im Breitensportbereich. Wir haben immer so um die 40 Kinder, die 2-mal in der Woche 1 Stunde zu uns kommen. Wir machen Werfen, Springen, Laufen, verschiedenste Themen. Das ist 2-mal in der Woche 1 Stunde.
Wie viele Kinder?
So um die 40.
Um die 40 Kinder?
Mhm.
Ich bin mir nicht sicher, ob dich dein Beruf wirklich auslastet.
Das haben mich schon tatsächlich viele Kollegen auch gefragt. Bist du sicher, dass du das in der Freizeit noch machen willst? Aber
wie alt sind die Kinder?
Ja, so zwischen 8 und 10.
40 Kinder zwischen 8 und 10. Und wie oft machst du das?
2-mal in der Woche.
Leichtathletiktraining. Was heißt das? Wie sieht das aus?
Nö, die kommen und dann sind die alle total heiß, einfach sich 1 Stunde lang zu bewegen. Und wenn wir die 1 Stunde lang gescheucht haben, indem man... Ja, fangen, spielen, werfen, springen, das sind die dann einfach ausgepowert. Und es ist so wichtig, dass die einfach sich 2-mal in der Woche einfach bewegen können.
Ja.
Und da kann ich den Kindern was zurückgeben, was früher andere Übungsleiter halt für meine Kinder gemacht haben. Wo meine Kinder klein waren, da waren die auch im Sportverein und haben da davon profitiert, sage ich jetzt mal.
Und nach der Stunde mit den 40 schreienden 8- bis 10-Jährigen geht die Petra dann in ihr Sauerstoffzelt. Und lernt atmen.
So schlimm ist es nicht. Wir sind ja auch zu dritt. Also das ist ja, wir sind ja zu dritt und da kann man sich gut aufteilen und manchmal hat man dann auch 2 Gruppen, wo dann die einen, da machst du mit 20 nur irgendwie was und die anderen machen dann mit den anderen 20 was.
Macht auch Spaß.
Macht auch Spaß,
Kinder
wirklich.
Ich übertreibe natürlich, aber es ist schon eine Herausforderung. Ne?
Es ist eine Herausforderung, ja. Gut, was wir noch so gern machen, mein Mann und ich, das sind wir Gott sei Dank sehr ähnlich, wir machen unheimlich viel Brettspiele. Das ist so unsere Leidenschaft. Meistens Spiele, die keinen Würfel haben.
Entschuldige bitte in meinem Kopf, aber die Projektingenieurin und der Sozialpädagoge machen ein Brettspiel. Und da muss ich, da wäre ich einfach gern dabei.
Ja, Ja, wir spielen wirklich viel oder wir versuchen viel zu spielen, auch mit unseren Kindern. Die haben wir da so ein bisschen rangezogen. Wir fahren auch einmal im Jahr auf die Spielemesse nach Essen. Da ist ja die weltgrößte Brettspielmesse immer in Essen, 4 Tage lang. Hat unheimlich viel Spaß, da einfach dort zu sein, Neuheiten kennenzulernen, anzuspielen. Ich habe jetzt letztes Jahr auch geholfen bei einem Spieleverlag. Mitgearbeitet als Spieleerklärer. Da kommen dann halt Leute, wollen sich ein Spiel, interessieren sich für ein Spiel. Ich stehe dann halt da und erkläre das denen. 8 Stunden lang auf der Messe.
Wow. Ich hasse Brettspiele. Was sagt mir ein Einsteigerspiel?
Ein Einsteigerspiel?
Ja, wenn du jetzt so, es gibt doch immer, wenn du sagst, mach mal einen Spieleabend, dann gibt es immer einen, der sagt so, das bin ich.
Okay.
Welches Spiel hilft mir? Reinzukommen.
Es gibt mittlerweile ganz viele kooperative Spiele tatsächlich, wo man kooperativ ist, man spielt gemeinsam gegen das Spiel. Dann hat man ein gemeinsames Ziel.
Aber nicht so ein irgendwie so ein Escape-Dings, wo man so schlau sein muss, weil das ist überfordert. Ich brauche ein simples, dumpfes Spiel. Ablenkung.
Ja, es gibt tatsächlich viele simple kooperative Spiele. Da bin ich mittlerweile echt so auf dem Trip, dass ich sage, wenn man in einer größeren Gruppe, da kann ich dir echt auch ein paar, also was heißt ich dir, aber.
Na doch, sag mal eins.
Fiesta de los Muertos.
Muss ich vorher noch einen Spanischkurs belegen?
Nein. Oder? Da geht es darum, dass man die Toten ehrt. Hört sich jetzt ziemlich albern an, aber es ist ein
Fiestas de los Muertos.
De los Muertos. Oder Top Ten zum Beispiel. Das war ein Spiel, das letztes Jahr auf der Spielemesse neu rauskam. Da geht es darum, es wird eine Kategorie gesagt. Zum Beispiel, du machst einem netten jungen Mann einem netten Mann eine Liebeserklärung. Mhm. Und dann zieht man vorher eine Nummer von 1 bis 10. Und dann muss man, wenn man die 1 zieht, eine Liebeserklärung machen, die ganz sanft ist. Und wenn man die 10 zieht, muss man eine Liebeserklärung machen, die extrem viel beinhaltet. Und man, je nachdem, welche Nummer man hat, muss man halt abgestuft. Und es gibt einen, der muss rausfinden, weil jeder macht dann seine Liebeserklärung und der muss dann rausfinden, welche Nummer wer hat.
Ah, weil ich wollte gerade sagen, wer entscheidet dann, ob das Level richtig erreicht wurde?
Genau.
Das ist eigentlich was für mich. Kommunikation ist eigentlich, da kenne ich mich.
Also dieses Spiel Top Ten, das kannst du dir mal anschauen, das ist einfach witzig. Also es macht unheimlich viel Spaß und man muss halt eben gemeinsam das auch schaffen. Also das machen wir unheimlich gern. Und Volleyball spielen, das ist auch noch so eine Freizeitaktivität. Das machen wir aber freitags nachmittags, Betriebssportgruppe. Und das ist 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, da ist mein Mann auch mit dabei. Und das macht einfach total viel Spaß. Da ist man dann einfach mal 2 Stunden in Bewegung, danach trinkt man noch einen Kaffee gemeinsam und dann ist das ein schöner Wochenausklang. Also das ist auch wirklich gut und das versuchen wir auch regelmäßig auch zu machen, freitags.
Prima. Jetzt mach noch einen Aufruf für junge Frauen, für selbstbewusste Frauen, die sollen sich bei der VAG melden, denn wir wollen, dass diese Quote steigt. Das ist jetzt nicht nur, weil Weltfrauentag ist, sondern wirklich insgesamt ein wichtiges Thema, was die Firma auch sehr umtreibt. Es wäre toll, wenn sich viele Frauen bei der VAG melden, die auch den Mumm mitbringen zu sagen, ich will mich nicht einreihen in eine Männerdomäne und da irgendwie so hinterherhuscheln, sondern die das Selbstbewusstsein haben zu sagen, ich mach da mit. Und da braucht ihr keine Angst vor haben.
Ja, das kann ich nur bestätigen, was der Stefan gerade gesagt hat. Das ist wirklich toll hier bei der VAG. Ihr müsst keine Angst haben. Es sind hier viele Männer, ja, aber es sind alle lieb und nett und offen. Und es ist einfach toll, in Nürnberg den ÖPNV zu gestalten, da mitzuarbeiten. Das ist einfach, ÖPNV ist die Zukunft, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen eich von oben herab vielleicht, aber es ist einfach schon wichtig, dass man da einfach dranbleibt. Und es ist ein guter Job. Auch für Frauen. Ich meine, natürlich, Frauen kriegen irgendwann mal Kinder und das ist jetzt nicht irgendwie zu verachten. Man ist im öffentlichen Dienst. Das hat natürlich auch finanziell manchmal ein wenig Nachteile, wenn man die freie Wirtschaft sich anschaut. Aber man hat einfach einen sicheren Job auch. Und das darf man einfach nicht verachten, finde ich. Wenn man Kinder hat, dann kann man auch mal eine Elternzeit nehmen, dann ist man wieder zurück. Man wird wieder aufgenommen mit offenen Armen. Das habe ich auch am eigenen Leib auch erfahren, dass es so ist. Und das ist einfach diese Sicherheit im Leben, die ist unheimlich wichtig.
Liebe Petra, vielen Dank für diesen Einblick in dein Leben bei der VAG und auch natürlich in dein privates Leben. Weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Und ich wünsche uns allen, jetzt ist ja schon März, einen Frühling, der uns alle wärmt. Und dann hören wir uns im April mit der nächsten Busfunk-Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Und an dieser Stelle, weil es die 30. Folge war, sage ich gerne nochmal, alle Folgen zum Nachhören gibt es natürlich da, wo ihr eure Podcasts hört. Es sind 30 spannende Folgen. Und alles zum heutigen Thema und zur heutigen Folge über Jobs bei der VAG gibt's auf vag.de/karriere. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Musik.